Guten Abend miteinander, hier ist das LoRa auf 104,5 MHz mit dem Südafrika-Info. Themen heute Abend sind das neue Gesetz zur Kontrolle von ausländischem Geld an Apartheid-Gegner in Südafrika, namibische Unabhängigkeit mit Hindernis, SBG-Aktionärsversammlung und dann noch Veranstaltungshinweis. Im Studio heute Abend sind Silvia, Leni und Karin, an der Technik ist Martin. Die Musik, die ihr in dieser Sendung hört, ist von der südafrikanischen Gruppe Philip Thabane and his Malombo Jasmine.
Die Regierung hat viele Möglichkeiten, die Opposition zu behindern. Eine davon ist der Geldhahn. Das ist ein Ausweg, vor allem dort, wo man eine Organisation nicht einfach verbieten kann, zum Beispiel Kirchen und soziale Institutionen. Die leben in Südafrika vor allem von ausländischen Spenden. Und schon seit Jahren versucht die Regierung, dort einen Riegel zu schieben. Das letzte Jahr haben sie ein Gesetz durchbringen, wo der Empfang von Geld aus dem Ausland allen Organisationen verbietet, die die Obrigkeit als subversiv bezeichnet. Und das ist natürlich nicht einmal nur die Opposition, sondern auch Gefangenenhilfe zum Beispiel, Elternvereinigungen und so weiter. Gegen das Gesetz ist ein Sturm von Protesten aus dem Ausland. Die EG und sogar Maggie Thatcher hat mit Sanktionen droht, und dann ist zurückgezogen worden. Als Ersatz ist nun Disclosure of Funding Bill in Bearbeitung. Die sieht nur vor, dass von den Organisationen, die registriert werden, eine totale Rechenschaft über den Empfang und die Verwendung von Geldern aus dem Ausland abgelegt werden muss. Wer registriert wird, ist im Gesetz nicht angegeben. Ein Registrator, der vom Justizminister eingesetzt wird, hat praktisch unbeschränkte Vollmacht für die Auswahl und in der Durchführung. Beim minimalsten Zwiderhandeln sind drastische Strafen angedroht. Das Ausland und das Parlament finden das mal, man könne nicht so viel gegen das Gesetz sagen, es sei immerhin besser als letzt. Die Organisationen allerdings, die mit aller Wahrscheinlichkeit davon betroffen sind, finden das nicht. Das Gesetz ist nämlich so ausgeklügelt, dass es grosse Institutionen innerhalb von einem halben Jahr, kleinere schon früher, kann total den Betrieb abstellen. Der Südafrikanische Kirchenrat und die Bischofskonferenz haben bereits verlauten, dass sie sich nicht werden daran halten.
We'll be right back.
Namibia, die letzte Kolonie in Afrika, illegal besetzt von Südafrika, hat in der letzten Zeit Medien und Gemüter beschäftigt. Zuerst positiv und mit viel Hoffnung, weil Südafrika endlich versprochen hat, sich zurückzuziehen. Aber auch mit Bangen, weil man nicht so recht hat können glauben, dass es wirklich ernst sei. Der Klopf ist dann auch gekommen, wenn auch anders als erwartet. In der Nacht von der Unabhängigkeit, am 1. April, sind Truppen von der Befreiungsarmee SWAPO vertragswidrig aus Angola über die Grenze gekommen und sind sofort vom südafrikanischen Militär und von der Polizei beschossen worden. Was im Einzelnen passiert ist und warum, ist recht undurchsichtig. Bei uns hier kommt vor allem jetzt der südafrikanische Standpunkt zur Geltung. Wir haben darum Verbindung aufgenommen mit dem Karl Rechsteiner. Er ist Journalist und langjähriger Namibia-Kenner. Er steht in engem Kontakt zu Leuten in Namibia und auch von der SWAPO.
Wir haben jetzt hier den Karl Rechsteiner am Telefon. Salut Karl.
Grüß dich, Silvia.
Also ich stelle jetzt da ein paar Fragen über die Situation in Namibia. Wie kommt es, dass die Südafrikaner auf einer Strecke von 300 Kilometern parat gestanden sind am 1. April?
Also man muss sich die Situation so vorstellen. Die Resolution 435, die da sollte in die Realität umgesetzt werden in diesem Friedensprozess. Bei dieser Resolution ist es so, dass die zwar am 1. April verlaufen, aber es braucht viele Monate, bis das abgelaufen ist. Und am Moment vom 1. April ist die südafrikanische Armee noch lange nicht, auch nach der Resolution nicht, noch lange nicht zurückgezogen. Da sind noch Tausende von Soldaten sind noch in Namibia stationiert. Erst zum Beispiel auf Mitte Mai wäre die südafrikanische Armee reduziert auf 12'000 Mann. Also am 1. April sind noch wahrscheinlich fast 10'000 Soldaten rum in südafrikanisch in Namibia. Plus dazu die Polizei, die namibische Polizei, die natürlich in den letzten Jahren auch immer zusammengeschafft hat mit Südafrika. Zwar mussten Soldaten auf ihren Basen bleiben, aber die waren vorhanden in der Nähe. Und selbstverständlich war es so, dass die in den Tagen vor dem 1. April natürlich weiterhin sowohl Namibia, also Nordnamibia primär, wie auch den Süden von Angola beobachtet haben, was da passiert. Und gemerkt haben, dass SWAPO-Leute sich im Land und auch im Süden von Angola haben anders bewegen und formieren und so. Und darum sind die parat gewesen.
Ah, daher. Wegen der Polizei wollte ich noch eine Frage stellen.
Ja.
Ich habe irgendwie erfahren, dass, oder man konnte es unter anderem lesen, dass der Kufut,
ja,
Brechstange, wie es hier genannt wird, zu einem großen Teil in die Polizei integriert wurde. Kannst du uns dazu etwas sagen?
Ja, also es ist so, nach dem Friedensplan werden die Truppen, die früher, also die militärischen Kräfte von Seite von Südafrika, werden auf drei Arten angeschaut. Erstens die eigentliche südafrikanische Armee, zweitens die interne sogenannte südwestafrikanische Armee. Also das sind Namibier, die für das in der südafrikanischen Armee Dienst da haben. Also das sind sogenannte südwestafrikanische Gebietsstreitkräfte. Und drittens die südwestafrikanische Polizei. Und die drei Sachen werden in diesem Friedensplan verschieden behandelt. Erstens, die Südafrikaner müssen sich nach und nach zurückziehen. Zweitens, die Namibier in südafrikanischen Diensten, die werden abgerüstet. Dort ist aber so, vielleicht dort die Klammerbemerkungen zu machen, die bekommen zum Beispiel, ob schon sie nicht mehr Soldaten sind, weiterhin noch ihre, ich glaube, 8 oder 9 Monate lang bekommen die noch einen Lohn. Also die sind immer noch sehr Südafrika-abhängig. Und drittens ist die Polizei. Und die Polizei, die besteht auch nach dem Friedensplan weiter. Also irgendjemand muss ja die Polizeiaufgabe im Land wahrnehmen. Die UNO würde in die Polizei ihnen 500 Leute stellen, die das kontrollieren. Die ganze Polizei, die Swap-Hole, macht aber mindestens 6'000 Leute aus. Und davon sind, wie du gesagt hast, einige sind eigentlich 3'000 Leute von 4'500, die es früher gegeben hat, von diesen Kufut-Spezialtruppen, sind integriert worden in die Polizei. Und jetzt ist schon sehr einfach. Kufut als Militär musste abgerüstet werden, aber man hat die Polizei integriert, damit sie weiterhin ihre Tätigkeit aufnehmen, also weiterhin aktiv sein können. Die Kufut-Leute, die früher als die berüchtigste Spezialeinheit war, wo man ganz viele Menschenrechtsverletzungen nachweisen kann. Die waren, die den Norden von Namibia eigentlich während der letzten Jahre, vor allem während der letzten 10, aber eigentlich während der ganzen Kriegszeit, über 20 Jahre, den Norden so beherrscht haben, im Belagerungszustand gehalten haben, die ganze Bevölkerung als ihre Gegner angeschaut haben. Die Kufut-Leute, das 3000 von denen, sind heute normale, in Anführungszeichen, Polizisten. Mhm. Und die waren parat gewesen, und die mussten nicht auf ihren Basen bleiben und die haben sofort geschossen.
Ah, ja.
Die haben, also dem muss man eigentlich sagen, Kufut-Leute, das ist so ein Wort, das man sich erzählt. Die schießen zuerst, bevor sie fragen.
Mhm.
Und das ist genau passiert, sobald die Swapo-Leute entdeckt haben, im Norden von Namibia haben die geschossen. Einfach ohne zu fragen. Darum ist so klar, dass die Zahlen von Toten auf der Swapo-Seite viel höher sind als auf der anderen Seite. Weil die Swapo-Leute sind ja nachgewiesenermaßen in friedlicher Absicht gekommen. Da gibt es unzählige Zeugenberichte, das sagt auch die UNO selber. Die Swapo-Leute haben friedliche Absicht gehabt. Also die Polizisten, die Militärs, die Kufut-Leute haben eigentlich zuerst geschossen. Ja.
Ja. Ist denn die UNO darüber informiert gewesen, dass die Kufut der Polizei eingegliedert wurde?
Ja.
Und haben Sie dazu Stellung bezogen?
So viel weiß ich nicht. Es ist jedenfalls ist da nichts dagegen unternommen worden.
Ah, ja. Mhm.
Es sind natürlich viele Sachen, die eben nicht vorgesehen sind in diesem Friedensplan, wo natürlich sowohl Südafrika wie eben die Swapo auch haben versucht, Lücken in diesem Friedensplan auszunutzen. Und das ist, Südafrika hat das sehr clever gemacht und Swapo hat dort, was sie machen wollte, wahrscheinlich eben die Lage falsch eingeschätzt.
Ja, das ist jetzt, führt zu meiner nächsten Frage. Warum hat nach deiner Meinung die Swapo die Lage so falsch eingeschätzt?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Auch die Swapo-Leute sagen zum Teil natürlich, sie haben ja, so einen Fehler zuzugeben, ist noch schwierig.
Mhm.
Also ich sehe es im Moment so verschiedene Ebenen. Etwas ist sicher, die Wapen hat schon ein paar Vertrauen gehabt in die UNO. Weil die letzten Jahrzehnte ist ja die UNO die einzige oder die wichtigste Organisation gewesen, die Wapen international anerkannt hat als alleinige, authentische Vertretung des namibischen Volkes. Und die Wapen-Leute haben Vertrauen gehabt in die UNO, die Wapen Kämpfer, also die Plan, also die Soldaten von der Swapo,
ja.
People's Liberation Army of Namibia, also Plansoldaten, wie sie sich nennen, die Armee von der Swapo heisst, die haben sich bei den UNO-Stützpunkt melden. Und das ist wahrscheinlich eben, dort ist die Fehleinschätzung, man hat angenommen, dass das klappt, dass man dort her kann, aber einfach, da ist einfach Südafrika dazwischen gekommen, hat die Situation ausgenutzt. Wieso ist es so gekommen ist, wahrscheinlich ist es irgendwo ein Communication Gap, müsste man sagen. Also irgendwie hat das nicht, ist einerseits das Vertrauen, vielleicht fast ein bisschen Vertrauensseligkeit gewesen, andererseits auch die Freude über die Unabhängigkeit und sicher aber auch, dass es in diesen Verträgen, also das hat Swapo eigentlich wollen nutzen, ist es eigentlich erst ab 1. April klar gewesen, wie das läuft mit dem Waffenstillstand und bis dann hat Swapo sich umgruppieren und einerseits ihre Leute im Land selber, also Soldaten im Land selber, die es auch gehabt hat, umgruppieren und bei der UNO Stützpunkt melden und andererseits Leute aus Angola reinziehen und dort ihre Stützpunkte aufnehmen. Es gibt zum Beispiel im Rahmen von der 435 Resolution, die wir jetzt immer davor reden, also von dem Friedensprozess, von dem es laufen, da gibt es so viele verschiedene Dokumente, dass man manchmal wirklich die Übersicht verliert, weil 435 ist vor über 10 Jahren, eigentlich hat das angefangen. Und es gibt dort auch Dokumente, die klar und deutlich sagen, dass die Swapo nach Beginn des Friedensprozesses einen Stützpunkt haben im Landesinneren, in Namibia selber. Von diesen Dokumenten war im Moment in den letzten Wochen eigentlich plötzlich nicht mehr gedreht gewesen, aber es sieht so aus, als hätte sich, jetzt gerade auf das, was ich jetzt erwähnt habe, hätte sich die Swapo-Soldaten auf das bezogen und haben das Gefühl gehabt, sie können dort ihre Stützpunkte haben im Landesinneren. Also es sind so solche Sachen, die man auch nie ganz klar durchsieht, wie es wirklich gelaufen ist. Was man kann sagen, dass einfach die einmal mehr Namibier und wahrscheinlich auch die UNO einfach die Radikalität vom Vorgehen von den Südafrikanern unterschätzt haben und die Brutalität auch.
Ja.
Und das ist der Fehler gewesen.
Mhm. Nun, irgendwo ist für mich irgendwo die Rolle der UNO eine Frage.
Ja.
Weil du hast ja vorhin gesagt, dass die SWAPO großes Vertrauen hatte in der UNO,
ja,
und es sich jetzt doch ziemlich anders herausgestellt hat, was irgendwo die Möglichkeiten sind oder was der Spielraum der UNO ist.
Ja,
könntest du dazu
so
etwas sagen?
Ja, also angefangen hat es ja schon vor dem Friedensprozess. Im UNO-Sicherheitsrat hat Grossmächte die UNO, also die UNTAC-Truppe, die Transitional Assistance Group, also die, die über den Übergangsprozess so begleitet, also UNTAC nennt sich das, die Leute, die dort sind von UNO, hat die Grösse dieser Einheit reduziert. Hat sie wohl auf die Hälfte reduziert, dank massiven Interventionen. Es ist dann nur um ein Drittel reduziert worden, aber statt über 7000 Leute sind nur etwa 4500 Leute jetzt in den Friedensprozess vorgesehen, von der UNO-Seite her. Also es hat schon dort angefangen, Grossmächte wollten sparen, das ist nicht zu teuer gekommen. Die afrikanischen Staaten, die SWAPO, Killen, alle haben protestiert dagegen, aber das ist gleich zusammengekürzt worden. Also die UNO, das kann man eigentlich sagen, die hat viel zu wenig Leute im Land, ganz grundsätzlich mal, für den Prozess überhaupt zu überwachen, in diesem riesigen Gebiet. Und zweitens, neben dem Grundsatz, während dem 1. April sind noch kaum 1000 UNO-Leute in Namibia gewesen, auf ein riesiges Land, 20 Mal so gross wie die Schweiz. Im Norden, wo die Kämpfe ausgebrochen sind, hat ein einziger UNO-Mensch hat so eine kriegerische Auseinandersetzung am Anfang beobachtet. Ein einziger hat das erlebt oder etwas gesehen. Überall sonst, wo so Kämpfe waren, ist niemand von UNO dabei gewesen. Sie waren also völlig überfordert gewesen, personell. Sie sind zu spät gekommen, weil sich das alles verzögert hat, wegen der Diskussion um die Reduktion von ihrer Stärke. Sie waren also eigentlich nicht präsent gewesen. Das ist die erste Seite. Also sie waren überfordert gewesen,
ja,
weil sie zu wenig Mittel, zu wenig Kräfte, zu wenig Personal hatten. Und dann eine andere Seite. Der Beauftragte von UNO, der Matti Ahtisaari, der finnisch Mann, der eben den Auftrag hat, das Ganze zu leiten für UNO, der hat sich eindeutig, so wie das jetzt Quellen so zeigen, erpressen von den Südafrikanern. Nachdem die ersten Kämpfe waren und die Südafrikaner sich ja können vorbereiten, die haben, wie du ganz am Anfang gesagt hast, die sind parat gewesen für zuzuschlagen, haben wahrscheinlich sogar auf einen richtigen Moment gewartet. Medienmässig, ob Frau Thatcher in Namibia war, hat man losgeschlagen, weil da sind sehr viel mehr Journalisten noch da gewesen. Man hat wirklich an dem 1. April die ganze Weltpresse auf das lenken. Also die Südafrikaner haben schon gewartet darauf. Der Ahtisaari ist sehr überrascht worden und hat eigentlich, bevor er grosse Untersuchungen können machen, bevor er Zeugen gehört hat, bevor er unabhängige Leute gehört hat, hat er den Südafrikaner erlaubt, auch Militär von der Base wegzuziehen und auch einzusetzen in diesen Kämpfen. Also nicht nur die Polizei, sondern eben auch Armeesoldaten einzusetzen. Also man kann eigentlich sagen, die UNO hat sich in dem Sinne erpressen lassen, weil sie auch Angst hatte, Südafrika sonst einfach subito sich aus diesem Prozess zurückzieht. Und das ist ein zweites Versagen von UNO, kann man eigentlich sagen. Und es ist natürlich so, dass die offiziellen UNO-Berichte, die es dann gegeben hat, die haben natürlich die südafrikanische Version meistens ein bisschen bestätigen müssen, haben das müssen, weil sonst hätte sie nämlich ihr eigenes Versagen klar müssen,
ja,
zugeben.
Dafür ist alles nachher der SWAPO angelastet worden, also alle Fehler.
Ja, ja.
Wie ist denn, was meinst du, wie die Ereignisse den weiteren Unabhängigkeitsprozess beeinflussen werden?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich weiß nicht, wir könnten eigentlich fast so sagen, kurz auf einen Satz gebracht, ob Namibia unabhängig wird oder nicht. Südafrika versucht mit allen Mitteln, Namibia im Griff zu behalten. Ich muss schnell ein bisschen zurückbuchstabieren. Das, was jetzt, also nicht buchstabieren, zurückschauen in die Zeit. Das, was jetzt passiert, das ist gar nichts Neues in Namibia. Das haben wir schon vor 10, 12 Jahren erlebt. Wo eben die UNO die Resolution 435 verabschiedet hat, wo sowohl Südafrika wie SWAPO zugestimmt hat dieser Resolution, wo es Südafrika dann gelungen ist, ob schon die ganze Weltpresse geschwelgt hat, schon in der Unabhängigkeit zu versprechen und feiern. Südafrika ist dann gelungen, ist, das alles wieder zu verzögern und kaputt zu machen. Nicht zuletzt auch wegen durch militärische Interventionen. Man kann sich das auch jetzt vorstellen, dass das einfach noch scheitert, jetzt an den Auseinandersetzungen, die jetzt passiert sind. Man kann sich aber auch vorstellen, dass es irgendwie weitergeht, weil Südafrika doch das Risiko läuft, zu viel Image zu verlieren und auch, weil Südafrika will Kosten sparen.
Ja.
Aber man muss einfach klar sehen, Südafrika lässt Namibia nicht freiwillig in die Unabhängigkeit. Das, was jetzt passiert ist, das ist nur passiert, weil Südafrika einerseits international mehr unter Druck gekommen ist, also konkret Sanktionen und so weiter wirken sich aus auf die südafrikanische Wirtschaft. Der Krieg in Namibia, aber auch in den Frontstaaten, die Südafrika führt, der kostet immer mehr. Also wirtschaftlich kommt der Staat Südafrika in Klemme und muss versuchen noch zu sparen, halt auch beim Militär, auch wenn es nicht anders geht. Das ist die eine Seite, und die andere Seite ist die militärische. Südafrika hat in Angola, in Südangola, vor einem Jahr wirklich, ich kann sagen, auf das Dach bekommen. Südafrika hat dort die Bewegung um in Savimbi, die UNITA, gestützt seit Jahren und hat im Versuch, denen zu helfen, versucht, die strategisch wichtige Stadt Quito Guanevale im Süden, Südosten von Angola einzunehmen. Und das ist nicht gelungen. Südafrika hat eigentlich eine Schlacht verloren, eine grosse, intensive, während monatelang dauernde Schlacht gegen die angolanischen und kubanischen und SWAPO-Truppen. Und Südafrika hat sich eigentlich in den Waffenstillstand damals eingewilligt, weil sie haben müssen. Mhm. Weil sonst hätten sie erstens noch viel mehr Soldaten verloren. Es sind ja ganze Truppenteile. Sie waren eingeschlossen von angolanischen Truppen. Sie hatten sehr viel mehr Material verloren. Sie hatten ihren Nimbus von der Ungeschlagenheit und von der grossen, starken Armee verloren.
Aber dieser Nimbus ist also im gewissen Sinne, irgendwo haben sie jetzt mit den letzten Ereignissen gezeigt, dass sie sehr stark präsent sind in Namibia und dass sie ja auch in weiterer Zukunft, wie du es dann schon erwähnt hast, große Schwierigkeiten haben werden. Namibia wird es sehr schwer haben, von Südafrika etwas unabhängiger zu werden. Und die letzten Entwicklungen zeigen, also, dass es ein weiterer sehr schwieriger Weg sein wird. Und man kann also nur hoffen, dass die Entwicklungen so werden, dass es günstiger wird, das Klima für eigene Kräfte in Namibia.
Ja, also ein heißer Lauf, aber das ist das, was ich sagen
wollte. Mhm. Vielleicht noch ganz kurz, wir müssen jetzt langsam abschließen, dass du ganz kurz noch sagst, wie denn augenblicklich die Lage im Land ist. Also wie ist die Stimmung?
Also im Norden vom Land ist es einfach so, nachdem schon in den Ende Märztag die Leute sehr aufgetaut sind, nach 8 Jahren Ausgangssperre jeden Abend, nach über 20 Jahren Krieg und so nach der Unabhängigkeit jetzt plötzlich sind die Leute sehr aufgetaut und haben gemerkt, dass dort wirklich die ganze Bevölkerung hinter das WAPO steht. Also das WAPO-Farbe hat das Strassenbild prägt in einer unvorstellbaren Art und Weise und auch das Klima hat sich sehr aufgetaut. Und das ist jetzt alles wieder zurückgeht, ähnlich wie die Stimmung von vorher im Norden. Im Zentrum, im Landesinneren, um Windhoek vor allem herum, ist es so, dass man eigentlich fast eine Art kann sagen, dort hat der Wahlkampf irgendwie angefangen. SWAPO ist dort auch sehr stark präsent, auch andere Parteien, kleine Parteien, grössere, auch die Marionettenparteien von Südafrika, die sind sehr aktiv. Es zeigt sich einfach, dass auch dort die UNO versagt hat und die Leute im Landesinneren selber, die sind also sehr enttäuscht von der UNO. Mhm. Ich kann auch noch einfach ein ganz kleines Beispiel erzählen. Vor 2 Wochen hat es, also gerade um den 1. April herum, hat es eine riesige Demonstration von SWAPO-Leuten in der Innenstadt. Die Polizei ist aufgemarschiert, es war ganz nah vor einem Zusammenstoss, auch weil andere Parteien provoziert haben, also so die DTA, Demokratische Turnhallallianz, Leute haben provoziert, die SWAPO-Leute. Und kein einziger UNO-Mensch war dort, auch bei so heissen Situationen dort. Also es ist so ein bisschen typisch, die Leute selber haben das Gefühl, wir müssen selber für unsere Sache schauen, sind irgendwo sehr enttäuscht, aber haben ihre Hoffnung nicht aufgegeben. In den letzten Jahrzehnten sind sie weiterhin einfach die Kämpfe für die Unabhängigkeit.
Also die Menschen, die haben gemerkt, sie müssen mehr auf ihre eigene Kraft vertrauen und können nicht mehr so viel mit ausländischen, mit der UNO oder mit anderen Ländern, auf die können sie nicht mehr so stark zählen, wie sie sich das erhofft hatten.
Sicher eine Entwicklung in die Richtung, ja.
Mhm. Also vielen Dank, Karl.
Bitte, ist gern gesehen.
Ciao.
Und ciao, Silvia.
Wir sind nicht hier.